So, neue Folge, neues Glück. Schön, dass du dabei bist.
Das neue Wir, dein Beziehungspodcast.
Mit Video. Das heißt, ihr seht jetzt auch mein blaues Pfeilchen. Ich habe rechts ein blaues Auge. Ich bin morgens aufgewacht. Unsere Waldorferzieherin hat gesagt, ich hatte eine Spinne gebissen, weil ich nicht wusste, woran es liegt.
Du dachtest, ein Beziehungsstreit.
Ich dachte, ich hätte mit dir gestritten und es verdrängt. War aber gar nicht so.
Oder ein Kind hat dir eine aufgelegt.
Voll. Sind wir schon beim Thema?
Ja.
Was ist das Thema, Tanja?
Heute geht es darum, wie sehr uns unsere eigenen Kinder triggern oder auch manchmal fremde Kinder und was wir daraus lernen oder wie sie uns gleichzeitig erweitern.
Also wie kann man eigentlich glücklich und zufrieden Zeit mit seinen Kindern verbringen?
Und eine der häufigsten Fragen von Eltern ist, mache ich alles richtig? Und das finde ich so krass, also ist ja auch oft präsent bei unseren Klientinnen, diese Frage über sich selbst, ob sie gute Eltern sind und was sie noch optimieren oder verbessern können. Also auch, finde ich, in den modernen Familien, wie sehr sich die Eltern hinterfragen und auch aber kritisieren. Also was früher vielleicht zu wenig da war an Bewusstsein, ist heute fast manchmal zu viel da, dass man sich selbst dann so hinterfragt oder so schuldig fühlt für wie man war mit seinen Kindern, sodass es einen wieder blockiert.
Finde ich super gesagt. Thema Schuld. Gabor Maté hat da ja einen tollen, auf Netflix kommt der Film, ne, den wir geguckt haben. Da geht es um das Konzept der elterlichen Schuld und es trifft super, was du gerade gesagt hast. Kennen wir so viele Klienten, gerade wenn wir mehr Bewusstsein darüber haben, wie unsere Kindheit unser späteres Leben prägt, dass man jetzt darauf wie auf Eierschalen rumläuft und guckt, oh, mache ich eh alles richtig? Bin ich auch, ja, auf dem richtigen Track mit meiner bedürfnisorientierten Erziehung,
voll,
sodass mein Kind optimal konditioniert ist für ein glückliches Leben.
Und dann, oh Gott, ich habe rumgeschrien und war super wütend, ist mein Kind jetzt traumatisiert?
Ja, oh shit, Schulvorführung, nicht da gewesen.
Ja.
Ich sehe von meinem geistigen Auge, wie mein Kind auf der Bühne steht und in die Menge schaut
und du bist nicht da.
Und mich nicht sieht, weil ich nicht da bin, weil ich gerade zu Hause bin und einen Kaffee trinke.
Und für alle, die uns vielleicht nicht kennen, wir sind ja vierfach Eltern. Wir haben vier Söhne, die sind jetzt bald 12, nächste Woche 12, der Älteste. Dann 8 Jahre alt. Acht?
Das ist richtig, glaube ich. Ich glaube, der ist 9. Ich glaube, der ist schon 9.
Für mich ist es mein Zweitgeborener, ist einfach mein Baby.
12, 9, 6, 3. Ich habe dich angeschaut, wow.
Ja.
Also wir haben vier Söhne und wir sind großer Fan der bedürfnisorientierten Erziehung.
Nee, warte mal, das Alter will ich jetzt nochmal aufzählen.
Komm, also nochmal, 12, 9, 6, 3.
Alle, ich kann es fast nicht glauben, alle 3 Jahre einfach ein Baby.
Und du wolltest eine Zahl deliveren? Der Älteste ist 12 und das heißt?
Dass wir schon 75% der gemeinsamen Zeit schon hinter uns haben. Das finde ich richtig traurig.
Das ist richtig wow. Und ich nenne ja unseren Kleinsten, nenne ich immer Babybär. Das ist mein Baby. Und er ist es auch gerne. So seine Position natürlich auch als Vierter.
Und ist wobei er der Eigenständigste ist.
Genau, er ist am selbstständigsten. Auch viel selbstständiger als ich, würde ich sagen.
Ja. Er braucht eigentlich keinen, solange er irgendwie ein Bett hat und von uns Essen bekommt, ist alles gut.
Tanja hat für jedes unserer Kinder so ein astrologisches Profil gemacht.
Ja.
Und es ist wirklich hilfreich, um dieses Kind zu verstehen, weil natürlich am Anfang spricht das noch nicht so
auch
viel.
Auch Human Design.
Human Designs gemacht.
Für die ganze Familie. Ja.
Und das ist schon toll, weil natürlich können wir viel beeinflussen durch die Konditionierung, durch unsere Erziehung, aber Kinder bringen auch einfach krass viel selber mit. Und wir haben vier Kinder, die sind alle krass unterschiedlich. Natürlich erkennt man sich in den Kindern, aber ich muss sagen, mindestens die Hälfte ist komplett eigene Persönlichkeit.
Ja.
Also so, keine Ahnung, Hälfte ist Persönlichkeit, Hälfte ist Konditionierung.
Ja, ungefähr. Aber nochmal zu dieser Zahl, weil manchmal, wenn so Tage mit den vier Kids super anstrengend sind, also wenn dann nur irgendwie einer Magen-Darm hat und die ganze Bude vollkotzt und man ist richtig, man ist richtig fertig und dann sich diese Zahl vor Augen führen oder wenn sie einen gerade so richtig auf die Palme bringen, weil sie die ganze Zeit als Geschwister streiten oder so, sich dann diese Zahl vor Augen zu führen, okay, du hast jetzt mit deinem 12-jährigen Sohn schon 75% eurer gemeinsamen Zeit verbracht oder auch diese Zahl, okay, ihr habt ziemlich wahrscheinlich 18 gemeinsame Sommer und 12 sind schon verstrichen.
Voll. Ich erinnere dich morgen früh dran.
Und vor allem der mit 15 wieder sagen, ich fahre nicht mehr mit euch auf Urlaub.
Ich erinnere dich.
Eure anstrengenden Campingurlaube könnt selber machen.
Ich erinnere dich da morgen früh dran.
Ja.
Wenn wir unsere Morning Routine mit unseren vier Kindern haben und Brotboxen machen und der eine muss sein Zeug fürs Tennis mitnehmen und der andere braucht sein Basketballzeug. Der nächste hat seine Brotbuse verloren, der andere hat keine Socken, die er findet, der nächste weint, weil er nicht das T-Shirt findet, was er anhält. Dann erinnere ich dich daran.
Ja.
In der Ruhe, im Frieden, in der Dankbarkeit, in der Liebe zu bleiben, weil du ja schon 73,5% mit ihm verbracht hast.
Mir nach dieser Folge werde ich mir wieder so einen Reminder schreiben und den dorthin kleben, weil ich bin ja keine Morgenperson.
Also hast du dich schon mal schuldig gefühlt?
Ja, auf jeden Fall.
Ich auch. Und ich glaube, jeder, der sich schuldig fühlt, ist ein richtig gutes Elternteil. Nee, wirklich, ich glaube.
Außer du fühlst dich zu schuldig, dann ist es wieder schlecht, weil dann endet es da, wo es bei meinem Vater geendet ist.
Genau, aber kommen wir vielleicht gleich zu, aber Schritt für Schritt. Ich glaube, also immer wenn ich diese Frage bekomme, so in der Form, dann frage ich das nicht genau. Hast du dich schon mal schuldig gefühlt oder hast du dich schon mal bei deinem Kind entschuldigt für irgendetwas? Ist die Antwort meistens ja. Und das ist ja was, was in der Generation vor uns so nicht zelebriert worden ist, so nicht gemacht worden ist. Man hat nicht Fehler anerkannt, man hat nicht über sowas gesprochen, über Probleme gesprochen, die Verantwortung angenommen, sondern Erziehung hat ja damals anders funktioniert. In dem Moment, wo du darüber reflektierst, wo du ein Bewusstsein dafür mitbringst, bist du ja schon in diesem ganzen Bereich bedürfnisorientierte Erziehung, wo es darum geht, dein Kind auf Augenhöhe auch wahrzunehmen.
Das finde ich so schön in Bezug auf dessen, dass diese Sichtweise oder dieser Satz, dass wir weniger fokussiert drauf sein sollten, ob das jetzt eine gute Erziehung ist und mehr den Fokus darauf lenken, dass die Beziehung zwischen uns als Mama und Papa mit dem jeweiligen Kind die Beziehung gut ist.
Ja, das finde ich super. Ich finde sowieso, dass Erziehung nicht besonders gut funktioniert.
Und kein geiles Wort ist, weil ich will ja dann irgendwen irgendwo hinziehen. Und Beziehung ist halt viel mehr auf Augenhöhe und eben viel mehr von beiden Seiten. Und was kann ich immer wieder tun, um die Beziehung, also so wie zwischen einer Liebesbeziehung auch, was kann ich tun, beitragen, dass die Beziehung immer wieder im Flow ist?
Und ich habe ein schönes Beispiel von vor 2-3 Wochen. Mhm. Ich habe Jonathan gestern abgeholt von der Schule und dann saß er also von seinem Tennistraining. Und er kann ja jetzt nächsten Monat, also er hat, als wir hier nach Mallorca gekommen sind, konnte er noch keine Rückhand spielen. Und jetzt nach 9 Monate später, er hat da wirklich viel trainiert, kann er jetzt nächsten Monat sein erstes Turnier spielen. Und er saß da hinter mir und hat sich dann bei mir bedankt, dass ich so viel mit ihm geübt habe. Und dann hat er sich für meinen Vortrag bedankt. Weil wenn man etwas übt, dann wird man ja mal in Stufen besser. Mhm. Und er hat jetzt wieder so einen Sprung gemacht und dann habe ich ihm das gesagt, ich finde, du spielst viel besser als irgendwie vor 3 Wochen. Und ja, ich habe so einen Sprung gemacht und es hat auch mit deinem Vortrag zu tun. Und mein Vortrag ging darüber über Disziplin und es ist so lustig, weil mir war das so wichtig, dass ich finde, es ist eine total wichtige Erfahrung für Kinder, gerade für so jemanden, der 12 ist, dass wenn man etwas haben will, wenn man etwas besser werden will, dass man sich anstrengen muss.
Ja.
Und dass man über die Frustration drüber geht, dass man in gewisser Weise auch ein bisschen leiden muss, über den Schmerzpunkt drüber, um sein Potenzial auszudehnen. Und ich glaube, diesen Dialog hatte ich schon vor 2-3 Monaten mit ihm, hat nichts gebracht. Und natürlich, in der gleichen Zeit hatten wir ja auch einen Konflikt, wo es auch irgendwie um Disziplin für mich ging, was eine totale Erweiterung für mich war, dass ich auf eine andere Art wieder disziplinierter sein kann, was auch wieder mit meinem Vater zu tun hat und so weiter. Möchte ich gerade nicht drauf eingehen, aber worum es mir geht, ist, in dem Moment, wo Jonathan mitbekommen hat, dass ich eine neue Art von Disziplin lebe und ich dann diesen Vortrag halte, den hat es nicht erfordert, sondern er hat einfach gesehen, wie ich hier Sport mache, wie ich mich auf andere Art anstrenge, dass er dem dann folgt. Und das finde ich so schön, dass Erziehung eben nicht funktioniert oder nur bedingt gut funktioniert, sondern es vielmehr irgendwie um dieses Vorbildsein, also um das Sein geht. Und in Beziehung geht es ja auch darum, weil du gerade sagtest, es geht um die Beziehung, nicht um die Erziehung. In der Beziehung geht es ja auch darum, wer man ist oder wie, um das Sein mehr als um das Tun.
Das habe ich letztens gelesen, dass also in Bezug auf Jungen, weil wir ja 4 Söhne haben, dass für die von 0 bis 7 die bedingungslose Liebe und Nurturing der Mutter voll wichtig ist. Und einfach dieses Angenommensein für wer du bist, nicht was du tust oder was du leistest, sondern einfach nur angenommen zu werden für wer du bist. Und dann von 7 bis 14 wird die Vaterfigur für einen Sohn voll wichtig, als Vorbild eben auch. Wobei um sich so zu messen auch. Also das merkt man ja auch bei unseren Jungs, die wollen ja wirklich auch mit dir kämpfen und sich messen und dich auch doof finden dazwischen und so weiter.
Wobei ich glaube, dass das auf einem sehr alten Stereotyp von Mann, Frau und Vater, Mutter basiert.
Ja.
Weil ich glaube, dass die bedingungslose Liebe, die ich unseren Kindern geschenkt habe, weil ich meinen Job gekündigt habe, weil ich 4 Jahre Elternzeit genommen habe,
10 Jahre
Elternzeit genommen habe, dass die genau den gleichen Impact hat wie deine. Und andersrum,
glaube ich auch.
In der Zeit von 7 bis 12, du bist ja die Unternehmerin,
ja.
Die Visionärin.
Ja.
Und Jonathan hat ja jetzt schon total viel Interesse daran, wie funktioniert das mit Geld, wie funktioniert das mit Business machen, mit einem Unternehmen, mit Handeln. Und da bist du ja voll der Ansprechpartner. Insofern glaube ich, dass du auch immer relevanter für ihn wirst, umso älter du wirst. Aber dass das natürlich früher, als man sich noch irgendwie so aufgeteilt hat, ja, Mama macht Care-Arbeit, Papa geht arbeiten.
Er hat sich ja dann auch irgendwann interessiert für, also A, Pokerspielen und dann ETFs und so, was das ist und Aktien. Ja,
richtig.
Und da habe ich ihm das exponentielle Wachstum erklärt. Ja. Und das war total geil.
Steht da total drauf.
Also weil ich, weiß nicht, bin schon in vielerlei Hinsicht auch irgendwo eine ungewöhnliche Mutter. Ohne darauf jetzt näher einzugehen. Aber
überraschend würde ich dich bezeichnen.
Ja, stimmt manchmal.
Jonathan schaut dich oft an und denkt, okay.
What's with her? Ja. Und manchmal aber als Mutter, weil ich ja die einzige Frau in unserer Familie hier so bin, fällt es mir schon auch schwer, so mit den, also auf das, also auch damit umzugehen, dass die trotzdem sehr anders sind. Also auch dieses Kämpfen und sich messen und so. Also es ist schon, dass man auch, finde ich, ein Bewusstsein dafür braucht, dass Männer und Frauen trotzdem oder die sich als Mann oder als Frau definieren, dass man trotzdem unterschiedlich einfach auch ist.
Ich würde gerne noch ein bisschen zu diesem Thema Konditionierung gehen.
Ja.
Und Trigger hast du ja angesprochen, ja. Ganz am Anfang, wie man damit umgeht. Weil das finde ich das Spannende. In dem Moment, wo du versuchst zu erziehen, weil du willst für dein Kind, dass es irgendwas anders und besser macht als du, dann wird es immer irgendwann zu Widerstand und zum Mangel führen, weil, oder zu Konflikten führen, weil mit dem Thema Disziplin beispielsweise führen. Also wenn man ein Ergebnis erreichen will, dann braucht es eine gewisse Form der Disziplin. Du musst Dinge tun, um etwas zu erreichen. Und in dem Moment, wo ich Jonathan gesagt habe, hier, du musst hier mehr trainieren, um dieses Ergebnis zu kriegen.
Wenn du das möchtest, nicht, das, weil wir das wollen.
Richtig, guter Punkt. Er wollte das. Es war für ihn völlig klar. Es war für ihn aber nicht ganz klar, dass er bestimmte Bedingungen dafür akzeptieren muss, die nicht nur Spaß machen.
Ja.
Und da habe ich so gemerkt in mir, da wurde ich wütend, weil ich dachte, wie kann man nur glauben, man könnte nur mit Spaß besser werden?
So wie du.
Und das ist ja ein Trigger. Das heißt, du hast ein irrationales Gefühl, kannst das eigentlich in dem Moment jetzt, so wie ich es jetzt beschreibe, denkst du ja, ist ja offensichtlich, dass das was mit dir zu tun hat und dass du einen Glaubenssatz hast von, man muss hart arbeiten, um was zu verdienen und so. Aber man checkt das ja im ersten Moment nicht, sondern man hat ein irrationales Gefühl und kann es erstmal nicht zuordnen. Und im schlimmsten Fall lässt man es am Kind aus, indem man es anschreit, indem man irgendwie es bestraft oder sonst was tut, was Ausdruck einer alten Schutzstrategie oder eines verletzten inneres Kindes ist.
Ja, oder auch das Kind ignoriert. Das kommt ja auch oft in Coaching-Gesprächen.
Genau.
Okay, man wurde mit Silent Treatment bestraft.
Ich glaube, man kann das ja nie vermeiden.
Fehler zu machen als Eltern.
Genau. Was man machen kann, ist das Anerkennen bei dem Kind und sich erklären. Und dann, ich bin dann auch oft gefragt worden schon, ja, wie klärt ihr das eigentlich mit Kindern? Und du hast ja von ganz früh schon einfach von deinen Eltern erzählt, wie die gestorben sind, was es mit dir gemacht hat. Ich habe von meinen Eltern erzählt, was es mit mir gemacht hat. Und einfach das
aber auch nicht
kindgerecht
zu früh
verpacken.
Ja, genau.
Natürlich. Aber wie alt war Jonathan, ne, ist ja auch kindabhängig, aber
ja.
Für Jonathan hast du das schon, ich weiß nicht, gefühlt mit 6
ja.
Erklärt, warum er nur eine Oma hat.
Ja.
Die ihn regelmäßig besucht, ich glaube auch früher.
Ja.
Weil ich das wichtig finde, dass man Kindern das erklärt, warum man so ist, wie man ist und warum man auch irrationale Gefühle hat, weil ich hatte so oft schon Klienten, die das gespürt haben und die dann gedacht haben, mit mir stimmt was nicht. Also mit mir als Kind, mit meiner Intuition stimmt was nicht. Ich nehme irgendwas falsch wahr, es muss irgendwas mit mir zu tun, es verzerrt. Und die Eltern sagen, nee, nee, es ist nichts. Und ich
Ja,
finde es so
also
wichtig, denen zu erklären, woher kommt das bei einem eigentlich? Warum ist man eigentlich irrational wütend? Und nicht nur zu sagen, tut mir leid, weil sonst lernt das Kind, ja, man kann sich immer für alles entschuldigen, aber Verantwortlichkeit, also es geht ja gut um den Unterschied, sich schuldig fühlen oder verantwortlich sein. Als Eltern sich schuldig fühlen, funktioniert nicht für eine, sind wir beim Wort, für eine gute Erziehung, weil was es dir verunmöglicht, ist irgendwann Grenzen setzen. Grenzen setzen gehört auch zum Bereich Bedürfnisorientierung, bedürfnisorientierte Erziehung, weil du ja auf deine eigenen Grenzen, auf deine eigenen Bedürfnisse auch Rücksicht nehmen musst. In dem Moment, wenn du dich schuldig fühlst, wirst du immer wieder über deine eigenen Grenzen drüber gehen und wirst dich irgendwie selbst für das Kind, für die Familie aufopfern. Das heißt, deshalb funktioniert Schuld für ein glückliches Leben der Kinder auch nicht, weil du bist eben Vorbild. In dem Moment, wo du schuldig fühlst, bist du ein Vorbild für Schuld.
das beobachten wir ja manchmal auch bei
Warte kurz, lass mich noch.
Menschen, die sich trennen, dass sie dann
Ja.
aufgrund der Trennung ein schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber haben und dann dem Kind alles durchgehen lassen
Ja.
und dann das wiederum zu vielen Problemen führt.
Und verantwortlich sein heißt eben dann wirklich den Fehler anerkennen, sich erklären, also für Verständnis sorgen, vielleicht irgendeinen Ausgleich anbieten im Sinne von gemeinsam irgendwas Schönes unternehmen, als Ausdruck davon, dass man einander liebt, dass es einem wichtig ist, dass man dass einem auch wichtig ist, dass das ein Fehlverhalten war, so, aber dann ist es auch gut. Und dann wird wieder neu gespielt.
Ja. Was ich noch total hilfreich finde in Bezug auf Kinderbegleitung, ist, sich zu hinterfragen als Eltern, was denke ich, also so wie wir auch arbeiten, was denke ich über mich, aber auch was denke ich über meinen Partner, also den Vater oder die Mutter meiner Kinder, weil das sehr, 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 sehr wichtig ist, wie das ganze Familiengefüge funktioniert. Was denke ich eigentlich gerade über ihn oder sie und was denke ich über das andere Geschlecht? Weil ich hatte lange, jahrelang negative Meinung über Männer an sich und darunter, da bist ja auch du reingefallen und auch vier Söhne natürlich. Und die haben mich dann massiv getriggert dazwischen. Also auch ich hatte lange so einen Glaubenssatz, wie ich werde nicht gehört und wenn die dann ich irgendwas von den Kids wollte und die das nicht gemacht haben, dann wurde ich ja auch schnell wütend, weil ich dachte, oh, jetzt werde ich hier auch wieder nicht gehört. Das kenne ich ja schon. Und nur die Arbeit mit mir selber, also echt diese ganze Arbeit, die wir gemacht haben, hat auch dazu geführt, dass ich halt ein viel regulierterer Elternteil geworden bin und letztlich ja eine neue Meinung oder einen neuen Glaubenssatz über Männer etabliert habe und das auch mit vier Söhnen natürlich mega üben konnte. Mega, mega üben konnte.
Du warst für mich immer ein Vorbild dafür, wie das eigentlich geht, auf eigene Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Weil ich tendenziell jemand war, der sich dann eher aufgeopfert hat, über seine Grenzen geht, sowohl in der Beziehung mit dir ja, als auch in der Beziehung mit den Kindern. Und ich finde es ein großes Geschenk, wenn man den Kindern vorleben kann, dass man regelmäßig Nein sagt zu den Angeboten, die Kinder machen. Und sich erklärt und sagt, nein, Papa müde, Papa hat gerade keine Lust, XY zu spielen und ihr geht jetzt ins Bett, weil jetzt ist die Zeit der Eltern. Und auch für sich einzustehen und wenn die Kinder sich beschweren und jammern und schreien.
Oder jetzt ist nicht die Zeit der Eltern, sondern jetzt ist die Zeit für uns als Paar.
Ja, so, genau, so formulieren wir
Oder
es
für
auch und
mich als
erklären.
Chris oder für mich als Tanja, jetzt gehe ich zum Sport oder ich mache das.
Und das erklären wir auch. Wir sagen ja auch, für euch ist es wichtig, dass Mama und Papa Nähe haben,
Und
dass
das ist
sie euch
aber für
lieben
uns ein
können.
spezieller Fall, weil wir verbringen sehr viel Zeit mit den Kids. Das war uns ja immer das Oberste, auch weil ich wusste, wie schnell Familienzeit vorbei ist, war es unsere oberste Priorität, möglichst viel Zeit mit den Kids zu verbringen. Deswegen hast du auch deinen Job damals gekündigt in der Festanstellung und bist bei mir im Unternehmen eingestiegen, was uns sehr viel zeitliche Flexibilität geschenkt hat, was bedeutet hat, wir konnten
Stimmt.
auf die Ferienzeiten der Kinder komplett eingehen und haben auch eine Weltreise ein Jahr gemacht und so weiter
auch
und so
fort. Auch die Tatsache, dass wir jeden Tag, wenn die Kinder nach Hause kommen, beide zu Hause sind.
Ja, ist einfach total ein Privileg und auch sehr ungewöhnlich. Also auch, wie wir das aus unserem Praxisalltag kennen von anderen Eltern.
Und das ermöglicht uns aber eben genau diese Konsequenz dann zu sagen und sagen, okay, jetzt ist Zeit der Eltern, weil wir in dem anderen Bereich so viel geben.
Ja.
Und
aber selbst da ist es ja manchmal schwierig, das zu tun. Also auch, wo du herkommst, eben dieses Nein sagen und sich auch abgrenzen.
Absolut. Und es ist ja auch immer wieder ein Spiel, weil die Kinder testen einen natürlich. Wie wichtig ist dir das jetzt?
Ja,
und dieses Jammern und Beschweren und Weinen auch auszuhalten und dem Kind so die Möglichkeit geben, sich auch selbst zu regulieren.
Ja.
Und dem Kind die Möglichkeit auch gibst, resilient zu sein.
Ja.
Und das vielleicht auch ganz grundsätzlich, ne? Weil wir als Eltern, du wirst Fehler machen, die du vielleicht auch mal nicht anerkennst. Oder das Kind wird Dinge schlussfolgern bei
dir, auf was
dir,
du keinen Einfluss
auf
hast.
Auf die du keinen Einfluss hast, die ihn später begrenzen. Und
oder erweitern, je nachdem.
Genau. Und
weil das will
Moment,
ich noch
warte,
sagen.
Lass
nee, weil, okay,
mit
aber
Punkt.
Nee, weil das ist nur schon
Punkt,
her,
jetzt
für
wirklich
dich.
Bin ich dran.
Weil das ist total wichtig, auch für Kinder, dass sie auch die Möglichkeit haben, die Eltern auch dazwischen doof finden zu dürfen. Weil wir jetzt, also ich höre das auch oft von Eltern, die dann so sagen, ja, wir sind einfach Freunde. Und ich finde, das ist auch schwierig, wenn das Kind dein Freund sein muss und nicht sagen kann oder den Raum dafür hat, zu sagen, nee, ich finde dich doof, ich grenze mich ab, ich mache hier mein eigenes Ding, weil das auch voll wichtig ist, um erwachsen werden zu können.
Ja, ich finde es auch okay, wenn die mal sagen, ich hasse dich. Sagt, haben die auch schon mit mir, ich hasse dich, so aus so einer tiefen Wut, weil sie irgendwas nicht bekommen.
Ja.
Und denen auch einfach das sagen, das darf er sagen. Kann sagen. Und dann kannst du hinterher immer noch mit ihm sprechen, sagen, für mich bedeutet Hass da XY und es, also
was hat dich
was bedeutet
sagen lassen?
Das? Und genau, das mit ihm klären. Aber ihn auch, wie du das sagst, in der Emotion zu lassen. Und was ich wichtig finde, ist auch diese Resilienz, also dass du irgendwann später, ja, die Kinder werden sowieso irgendwas schlussfolgern, was sie begrenzt und dich doof finden, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wenn du als Eltern nichts gemacht hast, was deine Kinder doof finden, dann hast du am Ende keinen guten Job gemacht,
ja,
finde ich. Weil du deinem Kind die Möglichkeit nimmst, sich abzugrenzen, zu emanzipieren und auch diese Erfahrung zu machen, einen Widerstand alleine zu lösen. Und ich meine, wir haben Coaching
letztlich
Anspruch,
toxische Verschmelzung
toxische
zwischen
Positivität.
Eltern und Kind.
Ja. Und natürlich kennen wir aber das, ne, dass, dass Eltern hier Angst haben, Kindheitstrauma und Muster auf die Kinder zu übergeben.
Total.
Und eben nicht der Cyclebreaker zu sein, sondern derjenige zu sein, der die Wunden weitervererbt hat.
Ja.
Und
oft
glaube,
auch durchs Gegenteilige machen.
Und durchs Gegenteilige machen. Also, dass man das Gegenteil von dem macht, was man bei seinen Eltern blöd gefunden hat.
Also, man hat zum Beispiel Dominanz bei den Eltern erfahren und dann macht man das Gegenteil, was heißt komplette Aufgabe, Selbstaufgabe.
Unterwürfigkeit.
Unterwürfigkeit den Kindern gegenüber und beides funktioniert nicht und beides führt zu Unvollständigkeit und letztlich Unmut.
Ja, und egal wie alt das Kind ist, wie alt du bist, ich glaube immer daran und das habe ich einfach schon so hunderte Male erlebt, dass wenn du im Jetzt etwas wandelst, das Auswirkungen direkt auf dein Kind hat.
Ja.
Weil ihr irgendwie immer verbunden seid.
Und was ich schön finde als Qualität von Eltern ist, also du willst den Kindern ja eine Sicherheit vermitteln, dass du auch irgendwo weißt, das ist der richtige Weg für uns als Familie. Du bist ja quasi in einer Leadership-Position sozusagen.
Ja.
Du bist der Captain, der sagt, hier, wir fahren zu der Insel und ihr macht erst, natürlich habt ihr Mitspracherecht, aber in letzter Konsequenz muss ich als Elternteil auch die Verantwortung tragen, wo wir hinfahren und wie wir fahren. Und da finde ich es schön, als Eltern so ein Selbstbewusstsein zu haben. Und ich habe eine coole Definition für Selbstbewusstsein gehört heute. Und die war zu wissen, also selbstbewusst oder confident zu sein, heißt zu wissen, man ist fehlbar und unperfekt und gleichzeitig einen hohen Respekt für sich zu haben.
Ja, Selbstbewusstsein finde ich einen super wichtigen Punkt. Und wir haben ja eine Weltreise gemacht mit den zwei ältesten Kindern. Und wir sind ja dann von München nach Berlin gezogen, von Berlin sind wir nach Mallorca gezogen. Und dieses Selbstbewusstsein im Sinne von, das ja auch, hat auch was mit Vertrauen irgendwie zu tun. dass man, egal wo man ist, dass man sicher ist und dass man in ein anderes Land gehen kann, ohne die Sprache zu können. Und man kann dann die Sprache lernen und lernt auch hier wieder Menschen kennen, die man liebt und mit denen man wächst. Das finde ich so toll. Und umgekehrt, wenn man, das Gegenteil von Selbstbewusstsein wäre ja Selbstaufgabe, was ja auch viel mit Angst zu tun hat. Also das Gegenteil von Vertrauen wäre dann sowas wie Angst und Entscheidungen auf Basis von Angst trifft und Sicherheit. Und das finde ich krass, dass man in dem Moment, wo man aus so einem, wenn man nicht aus dem Selbstbewusstsein handelt, sondern aus Angst heraus handelt, weil man das Kind beschützen will, dass man dann ganz oft, man ist ja dann quasi Vorbild in der Angst und das Kind folgt dann verrückterweise in der Angst. Da hast du mir diese Geschichte erzählt von den Kindern, die auf den Baum klettern.
Ja.
Vielleicht magst du die nochmal erzählen in dem Kontext.
Ja, habe ich ja gerade.
Was denn? Jetzt habe ich rausgeschnitten.
Das kannst du aber wieder reinschneiden. Doch, das habe ich ja super.
Es ist echt viel Arbeit, das reinschneiden und rausschneiden.
Okay. Ja, genau, da war eine Freundin da und die hat erzählt, dass letztens so eine Schulfeier war und die Kids sind alle auf den Baum geklettert. Es war ein sehr hoher Baum. Und manche Eltern haben halt richtig Angst bekommen, haben die Kinder runterzitiert, haben irgendwie gesagt, hey, ist zu hoch, komm wieder runter. Und das waren aber witzigerweise die Eltern, die die Kids auch sehr früh schon mit einem Handy versorgt haben und oder versorgt.
Versorgt.
Wie sagt man anders?
Den Kindern ein Handy gegeben haben.
Den Kindern ein Handy gegeben haben,
zum
wo die
Computerspielen,
Kids heute sehr viel auf dem Handy sind. Und ich finde, da ist für alle wir ein Lernfeld. Wie gehen wir mit dieser massiven Handynutzung um? Wie finden wir da gute Regeln mit unseren Kindern? Was dürfen sie nicht? Und wie begrenzen wir das? Ich finde es schon sehr auffällig. Also unsere Kinder hatten, die Großen hatten dazwischen ein Handy. Das haben wir dann wieder sehr begrenzt, die Nutzung.
Na, ich find,
das und dass man sofort an der Stimmung der Kinder merkt, wenn die am Handy sind.
Aber ich finde es halt krass. Ich meine, wir sind ja jetzt von der Stadt in die Natur gezogen. Und dass, wenn die Kinder hier die Wahl haben zwischen Handy und Natur oder Sport, dann wählen sie Natur und Sport.
Ja.
In der Stadt ist das einfach schwer umzusetzen.
Ja.
Wir haben ja dieses riesige Klettergerüst bei uns gebaut.
Ja.
Und da sind die ja nach der Schule drauf rumgeturbt. Und wir hatten so Gummis wieder hoch und runter gesprungen. Die haben so viel Energie. Und man muss denen ja dann einen Kanal bieten, wie sie die Energie loswerden. Wenn sie es nicht machen, dann verdrängen sie das, kompensieren sie das mit Handykonsum. So haben wir es erlebt.
Ja.
Und ich finde es als Eltern wahnsinnig schwer, diesen Ausgleich zu schaffen. Gerade wenn man auch in der Stadt wohnt. Natürlich kannst du ja dann zum Sport fahren und so, aber die haben echt viel Energie, Kinder. Und du musst ja ein äquivalentes Angebot schaffen, was Kinder dann so interessant finden, dass sie sagen, ich habe gar keinen Bock auf Handy. Plus, wenn andere Kinder in der Klasse ein Handy haben, musst du sie ja trotzdem darin bestärken, sagen, nee, kein Handy ist gut für dich und du hast strengere Regeln als vielleicht andere, so haben wir es ja erlebt. Und da hast du ja vom Thema Selbstbewusstsein gesprochen und dass man Leadership lebt. Nicht jede Regel, die man dann aufstellt, finden Kinder gut, sondern sie haben, du siehst ja mehr als Kinder sehen, weil du die Konsequenzen dessen vorausschaust.
Und sie testen dich immer wieder, wie ernst es dir mit dieser Regel ist.
Voll. Und wie oft haben wir die Kinder schon dann mit dem Handy trotzdem abends im Bett erlebt, weil wir irgendein Limit wieder falsch eingesetzt haben.
Oh, dann so geil. Wir haben dann so 1 Million Verstecke hier zu Hause, wo wir ein iPad und ein Handy und die Switch verstecken und vergessen dann selber manchmal, wo das Versteck war, und dann müssen wir wieder suchen, wo
und
das
wo
war.
Liegt oh. Unter der Matratze oben bei den Kindern.
Und dazwischen, nee, das war selten, aber ein,
aber
zwei
es war,
Mal,
und
ja.
Es passiert ja.
Voll.
Es passiert ja, und jetzt haben wir so Hardcore-Limits, du kannst eigentlich nichts mehr öffnen, keiner weiß
den
Code.
Außer Duolingo kannst Spanisch lernen. Ja,
genau, super lame.
Die Wetter-App geht
nee,
noch.
Und das ist ja aber auch nicht die Lösung. Also die Lösung ist ja auch nicht, es komplett zu verbieten, sondern ihnen das auch nahe zu bringen. Und du hast auch zum Beispiel
bewussten
zu mir gesagt,
Umgang damit.
Die wollten dann so ein bestimmtes Computerspiel spielen, da habe ich gesagt, okay, dann hast du zu mir gesagt, komm, du musst dich da jetzt mit beschäftigen.
Ja, genau.
Ich so, Gott, jetzt muss ich Brawl Stars spielen.
Ja.
Und
ich habe auch
Kingdom
gespielt.
Of Clans oder so. Und habe ich gemerkt, weil das ja so kurze Spielereinheiten sind, dass ich dann voll gezockt habe.
Ja.
Dann habe ich das Spiel wieder bei mir deinstalliert und King hat gesagt, ey Kids, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe es jetzt deinstalliert, was, aber du hattest ja schon Crow und so. Dann musste man sich so Figuren spielen. Ich so, ja, aber ich habe gemerkt, ich spiele zu viel. Und es war voll die coole Experience für die Kinder, dass der Papa auch
Ja, das unterschätzt man auch oft, dass die Kinder einfach auch durch Imitation lernen und nicht durch Erziehung oder irgendwie, was man ihnen vorsagt, sondern einfach durchs Nachmachen. Und dann finde ich es auch voll krass, also auch an mir kritisch, dass ich dann zu denen sage, nee, Handy ist schlecht und macht's mal was draußen, baut's irgendwas. Und dann hänge ich am Handy vor ihnen.
Voll, und ich finde, man muss als Eltern da ja dann auch wieder Vorbild sein, sagen, ja, was machst du denn, was dir Spaß macht? Oder was machst du mit den Kindern, was dir Spaß macht? Ich erlebe das ja ganz oft. Du musst denen ja Impulse geben. Du kannst ja nicht von einem Kind erwarten, jetzt spiel mal was. Sondern du musst denen ja Impulse geben und dann können sie diese Impulse fortführen in ein Spiel.
Ja.
Aber das ist einem als Eltern auch viel abverlangt. Gerade wenn man in einem engen Konstrukt mit Arbeiten und Einkaufen und Putzen, dann sollst du auch noch Impulse geben für Spielen. Und vielleicht abschließend in der Folge.
Für mich war ein Game Changer das Stichwort Horizontal Parenting. Also, dass man sich wirklich mit denen auf den Boden legt und was spielt. Das finde ich ist geil als Eltern, weil du dann auch chillen kannst mit denen und irgendwie am Boden halt was spielen kannst. Das war so ein, ihr habt jetzt irgendwann in meiner 12-jährigen Elternschaft jetzt nach Jahr 4 oder so, habe ich über Horizontal Parenting gelesen. Das,
also wir können ja jetzt, glaube ich, 3 Stunden mit Kindern zu nehmen. Was ich da spannend finde, ist, dass ich kann alles machen mit Kindern. Also ich kann hier irgendwie die Hecke schneiden, ich kann gärtnern, ich kann hier aufräumen. Aber wenn ich irgendwas am Handy mache oder versuche zu arbeiten, forget it, führt immer zu Unruhe und Thermik. Und das riechen die.
Aber gleichzeitig, weil du halt auch gestresster bist, neben den Kindern zu arbeiten.
Ja, also weil ich halt den Fokus
so
nicht mehr
ist es hab. Ja mit Triggern auch, dass sich das gegenseitig dann hochschaukelt.
Vielleicht können wir abschließend nochmal so ein bisschen zurückfinden zu dem Punkt Trigger und was ja auch der Aufhänger der Folge war. Und ich finde, man kann immer wieder, wenn man Kinder hat, kann man sie als Erweiterung nutzen, indem man sie wie so ein Hinweisschild auch sieht, wenn du irgendwelche irrationalen Gefühle hast und du weißt, vielleicht nicht im Moment, aber du weißt 10 Minuten später, war das jetzt irrational, war das angemessen?
Ja.
Das zu nutzen und dabei auch trotzdem zu unterscheiden, nicht jede Wut, die du im Beisein deines Kindes lebst, ist immer gleich Ausdruck von einem Trigger. Weil ich finde es auch total wichtig, auch mal wütend zu sein.
Ja.
Weil Kinder sind auch wütend und wieso sollte man ein Gefühl wie Wut nicht leben und alle anderen, man sagt ja auch oft, ja, es ist voll wichtig, von den Kindern zu weinen, damit Kinder sehen, okay, Papa weint auch, machen wir regelmäßig. Aber dann ist Wut doch genauso ein Gefühl, was gelebt werden muss. Warum wird Wut so oft tabuisiert?
Ja.
Und man kann auch als Eltern mal wütend sein, wenn die Kinder zum x-ten Mal irgendeine Regel nicht berücksichtigen oder nicht tun, was in dem Moment für das Gesamtsystem, für deine Bedürfnisse erforderlich ist. Das heißt nicht, dass ich nicht hinterher auch dieses Gefühl von Wut und das Verhalten, was die Wut dann ausgedrückt hat, besprechen kann. Aber ich finde es super wichtig. Nicht jedes Gefühl ist gleich ein Trigger und ungesund.
Und du kannst dann mit deinem Kind ins Gespräch gehen, je nachdem wie alt es ist, und sagen, hey, was lässt dich eigentlich diese Regel nicht befolgen? Was an mir oder an dieser Regel findest du doof? So, in dieses Gespräch kann man gehen, was ja oft Interessantes hervorbringt. Und gleichzeitig aber trotzdem immer wieder die Inner Work machen. Weil wenn ich merke, okay, ich bin jetzt irrational wütend wegen irgendwas, weil die Kinder nicht gehört haben oder irgendwie zum 100. Mal streiten miteinander, obwohl ich gesagt habe, okay, ihr könnt gerne streiten, aber dann macht es bitte oben im Zimmer und nicht direkt neben mir. Genau, dass ich dann kurz Pause mache und trotzdem bei mir einchecke und gucke, okay, wo kommt jetzt eigentlich das bei mir her, dass ich mich nicht gehört oder gesehen oder ernst genommen fühle. Und da kann ich dann trotzdem sehr schnell immer wieder in meine Kindheit gehen.
Und was so krass ist, wenn man das nämlich nicht macht, ich erinnere mich an ein Beispiel, auch wieder mit Jonathan, der Älteste, der hat bei uns am meisten mitgemacht, weil wir den als erstes bekommen haben, also noch am gewissermaßen unreflektiertesten waren. Alle danach hatten es schrittweise immer einfacher.
Ja.
Und ich erinnere mich an einen, hatten wir mal als Schulwechsel anstand bei Jonathan. Und er hat sich wirklich an die Regeln, die wir sonst so haben und was zu tun ist, nicht gehalten. Und war dann wütend und so. Und wir haben das aber nicht in Verbindung gebracht mit dem Schulwechsel, sondern wir haben uns erstmal einfach, waren einfach sauer, warum, was auf einmal so dieses Rebellentum, dieses ich mache, was ich will, und haben uns so aufgeregt und haben uns davon triggern lassen. Und in dem Moment, wo du dich triggern lässt, wo du irgendwie dich aufregst, wo du bei dir bist, hast du keinen Blick dafür, was das Kind in dem Moment eigentlich braucht.
Ja.
Deshalb ist es immer wieder, wenn du über eine wiederkehrende Dynamik hast,
ja,
wirklich da irgendwann hinzugucken und zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ja, irgendwo habe ich erstmal was. Und wenn du das für dich erkannt hast, kann das Kind folgen. Und das ist ja die magische Erfahrung. Unsere Kinder sind ja auch noch sehr jung, aber ich glaube, das bleibt immer so, dass wenn du etwas veränderst, wie in jeder Beziehung, wenn du etwas veränderst, wird dein Beziehungspartner, in dem Fall das Kind, immer folgen und etwas mitverändern.
Ja.
Da glaube ich fest dran.
Und Jonathan hatte letztens eine Schulaufführung und da bin ich ja zu spät gekommen. Ich hatte irgendwie eine andere Zeit notiert und dann war es schon vorbei und er saß da als letztes Kind alleine in diesem Foyer und hat auf mich gewartet und war halt stinksauer und traurig, also primär traurig.
Exhibition war das.
Genau. Und ich war am Anfang noch so, ja was, die Zeit stand doch drinnen in der App und die hatten das irgendwie geändert und ich habe es nicht mitgekriegt. Und dann war ich, habe die ganze Rollerfahrt nach Hause, habe ich so geweint, er hinten drauf, hat sich überhaupt nicht ausgekannt, habe ich so geweint, weil es mir so leid tat, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und so schuldig und voller Scham und dann aber gleichzeitig auch so hilflos und überfordert und alleine gelassen und auch dann nochmal das Ganze hochgekommen, keine Eltern zu haben, keine Großeltern, null Support, also komplett im Stich gelassen. Es war so ein richtiger, wie so ein Wasserfall über mich hinweg gestürmt und geweint. Das haben wir auch, glaube ich, so geschrien.
In den Helm rein.
Ja, genau, in den Helm rein, wo es eh keiner hört. Und dann hier ausgestiegen.
Voll der gute Tipp an alle Eltern, ja. Helm aufsetzen.
Und schreien. Dann habe ich ihn, sein Gesicht so, seinen Kopf so in meine Hände genommen und ihm in die Augen geschaut und mich richtig von Herzen entschuldigt.
Ja. Und die Aufrichtigkeit kriegen Kinder mit. Und das ist das Schönste an Kindern, die das vergeben sofort.
Dass auch mit vier Kindern man manchmal einfach über den Kamm geschert wird und nicht gesehen wird. Und das genau dann das bei ihm ist, was ich hier habe. Ich wurde nicht gesehen und nicht gehört. Dass ich dann eben mit vier Kindern auch nicht allen immer gerecht werden kann und das manchmal auch richtig sackt einfach. Ja.
Und das aber, so verrückt es ist, aber also einerseits, das natürlich wahr ist, und andererseits, indem du da bewusst drüber bist, eben ja halt genau nicht die Wahrheit ist, sondern nur deine Projektion auf das, was er erlebt. Denn er würde, er wird ja gesehen.
Voll, und würde auch sagen, und trotzdem hat man gemerkt bei ihm, dass es ihm gut tut, das mal zu hören. Und dass bei ihm auch was heilt.
Ja.
Und deswegen finde ich das einfach ein mega Geschenk, also auch für alle Kinder, die jetzt kommen, dass eben die Eltern dazu immer bewusster werden und die Arbeit tun, die Arbeit an sich tun, die Arbeit mit ihrer Vergangenheit tun, ihre Wunden angucken und dann eben nicht immer reflexartig reagieren, sondern bewusst agieren, auch als Eltern.
Und wir haben ja vier Kinder und was ich noch nicht so, ich kann es nicht wirklich bewerten, aber gefühlt jedes Kind, was wir bekommen haben, ist nochmal freier geworden. Es liegt natürlich auch an der Geschwisterreihenfolge und an der Position, die sie haben. Aber natürlich sind wir auch immer in Anführungsstrichen bessere Eltern geworden mit jedem Kind, weil wir immer reflektierter, bewusster waren. Schon mit jedem Kind lernst du so viel dazu und das nächste Kind, was folgt, kriegt dann zwar vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von dir und so viel Zeit, aber es kriegt dich in einer höheren Qualität und es kriegt gesammelt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, weil mehr Personen in der Familie sind. Und da könnte ich mich jetzt auch schuldig fühlen, dass Jonathan die schlechteste Version von mir als Vater bekommen hat, aber gleichzeitig hat er ja auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Und hat ja schon eine besondere Rolle auch in der Familie dadurch bekommen.
Ja, und spirituell gesehen finde ich es auch schön, die Vorstellung, dass man als Familie, als Seelen zusammenkommt, um genau diese Erfahrung hier gemeinsam zu machen, die man macht.
Ja, aber es ist schon eine komische, so ein Balanceakt. Man darf sich's nicht schönreden im Sinne von, ja, ich kann ja machen, was ich will. Die haben eh negative Schlussfolgerungen
Und die
und
haben eh mich als Eltern gewählt und deswegen Pech gehabt.
genau. Stell dich nicht so an.
Ja.
Ich brauche mich nicht noch mehr anstrengen. Auf der anderen Seite ist nicht zu übertreiben und nicht zu hart sich ins Gericht zu gehen und sich zu schuldig fühlen. Und gerade die Klienten, die wir haben, ja eher das eine machen.
Ja, und eben gerade nicht, sondern sich ja eben
Selbst aufgeben teilweise.
zu feiern dafür, dass man jeden Tag aufsteht und antritt und diesen Job macht, der einfach so viel von einem abverlangt auch. Weil es einfach krass finde, die Aufgabe, Eltern zu sein.
Ja, aber es ist ja am Ende, wir arbeiten immer gerne mit Auflösung. Also
Und
wenn das.
gesellschaftlich das auch eben nicht mehr so anerkannt ist, also wie früher, würde ich sagen.
Wir arbeiten ja immer mit Dreiecken und Auflösung. Vielleicht das als Abschluss. Wenn du ignorant bist und sagst, ich reflektiere nichts, mein Kind muss einfach mit mir klarkommen, ist das das eine. Wenn du sagst, ich mache immer alles falsch, mein Kind wird voll viele Breaks haben, ich werde alle Trauma wahrscheinlich an ihn weiter vererben, ich fühle mich so schuldig, das ist das Gegenteil,
Ja.
Selbstaufgabe. Das eine ist Arroganz, das andere ist was die Selbstaufgabe oder Dominanz und Selbstaufgabe. Und was wäre die Auflösung? Verantwortung, finde ich, klingt immer so technisch. Wenn es nicht mehr darum geht, das falsch oder richtig zu machen.
Na dann authentisches Elternsein oder erfülltes Elternsein. Leadership. Aber auch
Liebe, auch sich lieben und das Kind lieben.
genau, liebevolle Selbstannahme.
Ja, liebevolle Selbstannahme und liebevolle anderen Annahme.
Ja.
Also da seinem Kind sagen, ich liebe dich.
Das finde ich nämlich auch immer eine krasse Challenge, weil die Kinder sind ja, also bei uns. Und alle Freunde, die wir haben, die Kinder sind A, die Geschwisterkinder immer sehr unterschiedlich und B, sind die Kinder oft auch sehr anders wie die Eltern. Und dann dieses Andersartige, eben genau dem auch zuzustimmen und das zu feiern und zu lieben. Und das Kind eben fürs Sein zu lieben und nicht für irgendwie, was es tut, das finde ich auch voll
Voll,
schön.
wir müssen da fast ein Buch zu schreiben. Weil auch da finde ich, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch legitim, einfach ein Kind zu loben für was, was es gut macht. Und was ich auch lustig finde, Jonathan zum Beispiel weiß genau, wann ich ihn für etwas lobe, weil er es wirklich gut gemacht hat, oder wenn ich es einfach nur so sage. Und das resoniert auch gar nicht mit ihm. Also er weiß ja selber, wann er was gut gemacht hat. Und trotzdem finde ich es schön, ihm zu sagen, mega gut gemacht. Also dieses Nicht-Loben, ich weiß nicht so recht.
Aber
Aber
jeder
natürlich
ist
kann
halt
man
auch
sagen,
anders. Er ist ja auch voll ehrgeizig von sich aus. Und bei Viktor würde ich sagen, ist es ihm einfach, geht es ihm um ganz andere Sachen.
das stimmt. Ja. Und ich.
Der hat auch, ja, der spielt hier im lokalen Basketballverein Turniere auch und so. Und dann hat der Trainer gesagt, ja, er kämpft zu wenig, er müsste mehr kämpfen und er ist zu lieb.
Ja, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass er so ein großes Herz hat und sich um
Genau,
alle
und Viktor
kümmert.
geht es halt um Verbindung und dass es allen gut geht. Mensch, Tier, Pflanze.
So.
Und das dann zu loben oder zu supporten, zu unterstützen. Und dann Ragi will auf die Bühne und ist komplett
Möchtest du abschließend noch
Exzentriker.
was sagen, weil wir
Und
jetzt.
Nuro, der kleine Bergsteiger, der einfach, ja, ich will doch mal über meine Kinder sprechen hier.
Voll, wir können
Das ist
jetzt
ja
noch
mein
10 Stunden machen, einfach weiter.
Podcast. Ja.
Dann machen wir
Nee, und
Schluss.
was? Ah, ich finde es schön auf jeden Fall, wenn die neuen modernen Eltern einen gesunden Mix eben finden zwischen sich hinterfragen, ihre eigene innere Arbeit tun. Ah ja, eins abschließend will ich noch sagen, dass man es nicht unterschätzen kann, wie wichtig es für die Kinder ist, dass man den jeweils anderen Elternteil liebt und wertschätzt und mit dem vollständig ist, egal ob man zusammen ist oder nicht. Also ich finde auch die Aufgabe von getrennten Eltern ist, dass sie einen Weg finden, wie sie sich in Respekt und Achtung begegnen. Auf für die Fall. Kinder.
Ja, auch wieder eine eigene Podcast-Folge dazu.
Da machen wir noch eine eigene Podcast-Folge zu, weil da kriegen wir auch viele Fragen zu und das finde ich mega spannend.
Super, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schreib uns gerne, wie dir Folge gefallen hat. Wenn du das Video geschaut hast, schreib uns auch gerne in die Kommentare bei Spotify zum Beispiel, ob du das Video findest. Und schreib uns gerne, so oder so. Wir freuen uns, von dir zu hören. Danke fürs Zuhören.
Hab einen wunderschönen Tag, ob du Eltern bist oder nicht. Vielleicht hat er auch wer zugehört, der noch kein Elternteil ist, dann viel Spaß auf diesem abenteuerlichen Ride und dieser Selbsterkenntnisreise. Es lohnt sich, bewusst darüber zu sein.